Liebe Stadtmissionsgemeinde, ich will euch heute am Sonntag Trinitatis herzlich begrüßen und herzlich willkommen heißen mit dem Wort aus Jesaja 6, Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ich will in der vor uns liegenden Woche ein Geburtstagskind herzlich grüßen. Klaus Hinze hat am Mittwoch, den 10., einen runden Geburtstag. Klaus, wir gratulieren dir herzlich und wünschen dir in deinem neuen Lebensjahr und Lebensjahrzehnt gottesreichen Segen und alles Gute. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche ist der sogenannte Gnadengruß aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte beten mit dem auch für diesen Sonntag zuständigen Psalm aus Psalm 145, 1 bis 8 und 15. Es ist ein Loblied und Gebet Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine Güte. Sie sollen loben deine Gerechtigkeit. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Amen. Liebe Stadtmissionsgemeinde, ich möchte hier an dieser Stelle einige Ansagen euch weitergeben. Vielleicht die wichtigste Ansage von der Gemeindeleitung: sind wir gerade in der Endphase von unserem Hygienepapier. Wir wollen es in der nächsten Woche unterschreiben. Und deshalb laden wir auch herzlich ein, in der nächsten Woche, eben am 10.06. am Mittwoch um 18 Uhr, zu unserem Bibelgesprächsabend. Wir haben es mal auf 18 Uhr gelegt, damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und wir aus Hygienemaßnahmen nicht zweimal am gleichen Tag die Säle und Räumlichkeiten desinfizieren müssen. Wer kann, kann sich gerne bei mir anmelden, einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Telefon sollte bekannt sein, Konstanz Vorwahl, dann 23266. Ich freue mich sehr auf diesen Mittwoch, will aber jetzt schon sagen, dass wir ein neues Thema starten werden. Ich habe den Epheserbrief ein wenig zurückgeschoben und ich werde mit euch in der Zukunft Predigten zum Nehemia halten und auch die Bibelstunde parallel den Nehemia mit euch besprechen, weil es geht beim Nehemia um den sogenannten Reset, um den Neuanfang, um das Neuhochfahren der Aufbausituation in Jerusalem. Könnt gerne schon mal das erste Kapitel lesen, dann seid ihr vorbereitet. Ganz wichtig noch, bringt eure eigene Bibel mit. Wir können im Augenblick hier keine Bibel zur Verfügung stellen. Dann will ich noch einen Ausblick nach vorne machen. Am 12. Juli planen wir auf jeden Fall einen Open-Air-Gottesdienst. Haltet euch diesen Termin schon mal fest. 12. Juli, Open-Air-Gottesdienst. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Wer eine gute Idee hat, soll es mir bitte sagen, oder dem Andreas Horrer oder dem Klaus Lichtenberg. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir an diesem Gottesdienst hoffentlich alle mal wieder zusammen sein können. Und zum Schluss noch eine Bemerkung zum Thema Spende. Wer auf unsere Homepage geht und Kontakte anklickt, der wird einen PayPal-Button finden. Der ist zwar recht klein, aber wir finden ihn. Und wer eine Spende machen möchte im Augenblick, da wir ja keine Kollekten einnehmen, der kann gerne auf diesen Button gehen und für die Stadtmission Konstanz eine Spende eintragen. Ich sage herzlichen Dank auch für alles Finanzielle mittragen. Wir hören jetzt die Lesung. Elke war so nett und hat die Lesungen vorbereitet, und Elke wird jetzt die Lesung halten.
So, und als zweiten Text der Schriftlesung lese ich euch Esra Kapitel 1, Vers 1 bis 4, ebenfalls aus der Bruns-Übersetzung. Im ersten Jahre des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr den Geist des Perserkönigs Kyros, um das durch Jeremia verkündete Wort des Herrn zu erfüllen, so dass dieser in seinem ganzen Königreich mündlich und schriftlich bekannt machen ließ: So verfügt Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, der mir alle Königreiche der Erde gegeben hat, beauftragt mich, ihm zu Jerusalem in Juda den Tempel zu bauen. Wer unter euch aus diesem Volk der Juden stammt, mit dem sei sein Gott. Er darf nach Jerusalem in Juda hinaufziehen und dort den Tempel des Herrn, des Gottes Israel, bauen. Das ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Die Leute der Ortschaften, wo noch Reste des Volkes als Fremdlinge wohnen, sollen sie mit Silber und Gold und aller beweglichen Habe von Gut und Vieh unterstützen. Dazu sollen sie auch freiwillige Gaben für das Gotteshaus in Jerusalem geben. Thank you. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich euch heute die Schriftlesung lesen darf. Sie ist entnommen aus Nehemia, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der Bruns-Übersetzung. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es begab sich im Monat Dezember im 20. Jahr unter der Regierung des Königs Artasaster. Ich befand mich in der Königsstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, den Geretteten, die nach der Wegführung übrig geblieben waren, und wie es in Jerusalem aussähe. Sie gaben mir zur Antwort, der Rest, der dort in der Provinz nach der Gefangenschaft geblieben ist, lebt in großer Armut und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerrissen und die Tore der Stadt mit Feuer verbrannt. Als ich diese Nachricht hörte, war ich zutiefst bewegt. Es kamen mir die Tränen. Tagelang trauerte ich, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich sprach, Herr, du Gott des Himmels, du großer, furchtbarer Gott, der seinen Gnadenbund denen bewahrt, die ihn liebhaben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen geöffnet sein. Höre das Gebet deines Knechtes, das ich jetzt Tag und Nacht vor dir ausbreite, für die Israeliten, deine Knechte. Ich bekenne dabei die Sünden der Israeliten, mit denen wir uns gegen dich versündigt haben. Auch ich und meine Familie haben Unrecht getan. Wir haben uns schändlich gegen dich benommen und die Befehle, Gebote und Ordnungen nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose gegeben hast.
Okay, ich will euch gerne noch eine kleine Geschichte von meiner Frau und von mir erzählen. Wir waren diese Woche an einem Nachmittag in Singen bei Möbelbraun und haben nach verschiedenen Dingen geschaut. Und dann habe ich in einem Regal dieses sehr schöne Schildchen gesehen und musste sofort an meine Predigt denken. Aber ich will es vielleicht auch mal allen Familien so zeigen. Wir sind eine Familie, sind füreinander da, lachen gern und viel, halten zusammen, zeigen Respekt, hören immer zu und machen aus allem das Beste. Ich habe dann sofort gedacht, das wäre doch auch ein Motto für uns. Und deshalb habe ich einmal Folgendes gemacht. Da könnte man natürlich auch hinschreiben, wir sind eine Gemeinde und sind füreinander da, lachen gern und viel, halten zusammen, zeigen Respekt, hören immer zu, machen aus allem das Beste. Die Predigt, die ich euch heute gehalten habe oder noch halten werde, geht auch ein Stück weit auf dieses Thema ein. Die Leute in Jerusalem müssen zusammenhalten, Respekt voreinander haben, dem anderen zuhören und füreinander da sein. Das wäre ein Motto für unsere Gemeinde, auch für die nächste Zeit oder vielleicht für die nächsten Jahre. Danke. Liebe Zuhörer, liebe Stadtmissionsgemeinde, bevor ich mit der Predigt beginne aus Nehemia Kapitel 1, 1 bis 4, will ich noch ein, zwei Vorbemerkungen machen. Der Andreas Horrer und ich, wir wären sehr froh, wenn wir über dieses neue Format, was wir jetzt euch mal übers Internet liefern, also diese Videoaufnahme und die Zeugnisse und die Kommentare, die Lesungen, die noch dazugegeben werden. Wenn ihr uns eine kurze Rückmeldung machen könntet, schreibt uns doch bitte eine Mail, wie ihr das findet, ob ihr den Aufwand gerechtfertigt findet. Also wir wären auf jeden Fall über eine Reaktion sehr dankbar. Und die zweite Vorbemerkung, ich möchte in den nächsten Gottesdiensten den Nehemia mit uns bedenken. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in den Hauskreisen oder da, wo ihr zusammenkommt, über die Predigt und vielleicht auch über die Fragen, die ich zur Predigt habe, mal sprecht und darüber nachdenkt. Ich will das einfach als einen Impuls auch an die Gemeinde geben, von meiner Seite. Gebet, Geduld und Arbeit. Diese drei Begriffe, diese drei wichtigen Aussagen sind im Grunde genommen für Nehemia symptomatisch. Es geht um einen Reset. Nehemia ist in Susa, tausende Kilometer von Jerusalem weg, und in Jerusalem liegt der Tempel brach, die Stadt ist zerstört und die Tore in den Mauern sind eingerissen. Eins muss uns klar sein: Es war für Israel der absolute Lockdown. 588 bis 586 vor Christus war die Belagerung Jerusalems, der Fall Jerusalems und die zweite Deportation nach Babylon. Und am 15.08.586 die endgültige Zerstörung der Stadt Jerusalems und des Tempels. Alles wurde ihnen genommen. Ihre Heimat, ihre Stellung, ihre Lebensgrundlage, ihre Identität, ihren Gottesdienst, ihre geistliche Heimat, der Tempel. Nichts, aber auch wirklich gar nichts blieb. Man könnte sagen, das war Corona vor 2500 Jahren. Elke hat ja schon den Text aus Esra, Kapitel 1, 1 bis 4 gelesen. Nur damit ihr das zeitlich ein wenig einordnen könnt, 537 vor Christus erlässt Kyros ein Edikt, das den Juden die Rückkehr nach Jerusalem erlaubt. In Esra 2, Vers 64 wird uns berichtet dann, dass ca. 50.000 Juden zurückgehen unter der Führung von Zerubabel und des Hohenpriesters Josua zurück nach Jerusalem. In Esra 4 wird uns dann berichtet, 1 bis 5, dass es Widerstände gibt. Das ist 534, dazwischen liegen schon 4 Jahre. Und in Esra 5, 520, das sind mittlerweile 17 Jahre, sagt Hagari und Zacharia ihnen Unterstützung zu. Der Auftrag zum Wiederaufbau des Tempels wird neu beschlossen und der Baustopp wird rückgängig gemacht. Und 515 vor Christus wird uns in Esra 6, 13 bis 18 berichtet, dass der Tempel vollendet war und die Einweihung gefeiert wurde. Ihr Lieben, ich habe es gerade eben schon gesagt, in meinen nächsten Predigten möchte ich das Nehemia-Buch und das Nehemia-Modell euch einmal noch versuchen zu verdeutlichen. Das soll der Mittelpunkt meiner Predigten sein. Wir wollen aus der Geschichte Gottes lernen. Wir wollen die Methoden Gottes ein wenig berücksichtigen, entdecken und ich hoffe auch wiederbeleben. Wer ist Nehemia? Nehemia ist Pionier, Visionär, aber auch Beter, ein Mann des Wortes Gottes und vor allen Dingen ein Mann des Volkes Israels. Und eins muss klar sein, er schafft einen neuen Start für Jerusalem. Er schafft es, die Tempelmauer aufzubauen. Er schafft es, der Bevölkerung wieder Mut zu machen. Und ihr Lieben, das ist mein Anliegen. Mit Mut, Glaube, Vertrauen, Hingabe und Kampf gegen alle Hindernisse gelingt es, diesem Mann Gottes Israel wieder neu zu beleben. Und ihr Lieben, wir stehen in der Stadtmission vor ähnlichen Aufgaben. Und deshalb wollen wir von Nehemia lernen. Was hat ihn ausgezeichnet? Welche Ziele hatte er? Er hatte ganz konkrete Ziele. Der Aufbau der Stadtmauer, die Einführung des neuen Kultus am Tempel. Sein Ziel war, die Gemeinschaft in Jerusalem wieder zu stärken. Wer hat ihm geholfen? Was waren seine Mitarbeiter? Wie sieht Gemeindebau damals und heute aus? Reset. Neu starten mit dem Ziel, der Tempel steht, die Gottesdienste werden wieder gefeiert und der Glaube in Jerusalem wird ganz neu gelebt. Deshalb will ich nicht mehr großartig eine Einführung zum Nehemia machen, sondern euch einfach mit hineinnehmen in das erste Kapitel, in die ersten 4 Verse. Nur, dass ihr das ein wenig wisst, Nehemia ist in Susa. Susa war das Winterquartier des Herrschers Artasastasa. Und dort bekommt Nehemia Besuch von seinen Brüdern und hauptsächlich von seinem Bruder Hanani. Und dann heißt es im Vers 2, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge und wie es Jerusalem ginge. Ich habe euch später auf der Flipchart noch die 3 Fragen zu meinen 3 Punkten aufgeschrieben. Und auch bei diesen Fragen möchte ich betonen, behandelt sie einmal neutral. Nicht schon auf die Mitarbeiter in der Stadtmission abgestimmt, sondern was heißt es für euch bei meinem ersten Punkt Verantwortung? Aber Nehemia ist Jude. Nehemia ist im babylonischen Exil, aber er gehört zum Volk Israel und er ist somit auch Mitbetroffener der Krise am Tempel und in der Stadt. Ich habe mir überlegt, er war in Susa. Er ist Mundschenk. Er hätte sich dort ausruhen können. Er hätte abwägen können, was ist sinnvoller für mich? Zurück ins Chaos oder in der gesicherten Burg des Herrschers zu sein? Er hätte seine Karriere, sein Ansehen und seinen Wohlstand vor die Entscheidung seiner eigenen Rückkehr in die Trümmer Jerusalems stellen können. Er wusste, dass er als Mundschenk unentbehrlich am Hof in Persien war und unter der Todesstrafe stand, wenn er sein Amt aufgab. Aber, und das ist mein erster Gedanke, Nehemia übernimmt Verantwortung für Jerusalem. Er übernimmt Verantwortung für sich, für sein Volk und im Grunde genommen für das Reich Gottes. Was lernen wir daraus? Was lernen wir von ihm? Nehemia übernimmt Verantwortung. Das heißt, er ist verfügbar für Gott. Er sagt nicht Nein, sondern er will mit Gott über Mauern springen und im wahrsten Sinne des Wortes baut er seine eigene Stadtmauer. Und er will Gott dienen. Ich hatte in meiner letzten Predigt über Sacharja 4, Vers 6 genau darüber gesprochen, über das Verfügbarsein und übers Dienen. Ihm ist es nicht egal, was ein paar tausend Kilometer entfernt läuft oder was eben nicht läuft. Und das ist die Motivation meiner Predigtreihe. Es darf uns nicht egal sein, wie es in der Stadtmission weitergeht. Was läuft oder was nicht läuft. Ob es so sehr bequem ist, Predigten per Internet zu hören, online zu gehen, im Wohnzimmer zu sitzen, im Schlafanzug. Nein, das darf uns nicht egal sein. Sprich doch in eurem Hauskreis oder auch im Bibelgesprächsabend. Sprich doch mal über das Thema, was heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen. Mein zweiter Gedanke. Nehemia stellt gezielt Fragen. Und zwar Fragen an Hanani. Und Nehemia stellt die entscheidende Frage. Und die ist vollkommen simpel und einfach. Wie geht es den Juden? Im Grunde sagt er, wie geht es meinem Volk? Und ich möchte hier auch mal kurz einen Einschub machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr Zuhörer vielleicht mal uns als Gemeindeleitung anruft und mal fragt, wie geht's denn euch in der Leitung in dieser schwierigen Situation? Mal eine echte, ehrliche Frage stellen. Er fragt nach seinen Brüdern, nach seinen Geschwistern in Jerusalem. Wie geht es den Juden? Er fragt nach den Menschen in Jerusalem. Wie geht es ihnen in den Trümmern und ohne Tempel? Liebe Zuhörer, er ist Betroffener. Und es ist eine betroffene Anteilnahme. Es ist ein Wissen wollen. Wie einsam, wie verletzt, wie hungrig die Menschen in Jerusalem sind. Nehemia will die Wahrheit wissen. Und ihr Lieben, ich würde euch ganz gerne auch mal die Wahrheit sagen. Auch von mir persönlich. Wie geht's einem Prediger ohne Gemeinde, ohne Leben im Haus? Es ist nicht gut. Aber vielleicht ruft mich ja der eine oder andere auch an. Und Nehemia bekommt eine klare Antwort. Ich finde das so herrlich. Er bekommt von Hanani eine klare Antwort. Vers 3. Die Entronnenen, also die 50.000, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land in großem Unglück und in großer Schmach. Ihr Lieben, Nehemia muss mit einer erschütternden Antwort leben. Es ist nicht das Land, wo Milch und Honig fließt. Sie sind im Unglück und in der Schmach. Sie liegen mit den Trümmern am Boden. Und diese Antwort muss Nehemia aushalten. Und er zieht aus dieser Antwort die persönlichen Konsequenzen für sich. Und wisst ihr, wie diese Konsequenz heißt? Ich liebe mein Volk so sehr, dass ich die Entscheidung treffen werde, zurück nach Jerusalem zu gehen. Das ist die entscheidende Frage an uns. Liebst du deine Gemeinde? Stellt euch das mal vor, Susa oder Jerusalem, Wohlstand oder Trümmer, First Class oder Upper Class, 4-Gänge-Menü, er war immerhin Mundschenk, oder Fast Food. Und wisst ihr, wie die zweite Frage heißt? Wie geht es Jerusalem? Er hätte ja sagen müssen, wie geht's denn dem Tempel? Er fragt nicht nach dem Tempel, sondern er fragt nach der Stadt. Alles gehört zusammen, Jerusalem und der Tempel und der Tempel und Jerusalem. Auch hier bekommt er eine ehrliche und erschütternde Antwort. Hört mal hin. Die Mauern sind zerbrochen. Und die Tore mit Feuer verbrannt. Nehemia kann jetzt immer noch zurückziehen. Er kann sagen, da gehe ich nicht hin. Der Zustand Jerusalems heißt geplündert, zerstört und schutzlos von den Feinden ausgeliefert. Die Stadt Gottes ist ohne Tempel, ohne Mauern, ohne Häuser und ohne Gegenwehr. Es ist eine Trümmerstadt. Es ist eine Stadt ohne intaktes Leben. Es ist Corona. Es ist eine Stadt ohne Zukunft und Hoffnung. Und Nehemia, er sitzt in einem Palast in Susa, der Winterresidenz des Königs, und schmeckt die Suppen, die Soßen und verkostet die Getränke, ist angesehener als mancher Politiker und der engste Vertraute Artaxerxes. Und welche Entscheidung trifft er? Er trifft nicht nur die Entscheidung der Liebe. Er trifft die Entscheidung der ersten Liebe. Der ersten Liebe zu seinem Volk. Betroffen sein alleine genügt nicht. Es sollen Trümmer beseitigt, Gemeinde muss neu aufgebaut werden, neu gestartet werden. Es müssen Menschen ermutigt und geistliches Leben nach Israel zurückgebracht werden. Und wisst ihr, dazu braucht Nehemia eine Berufung, einen Ruf Gottes, eine Vision, ein Überzeugtsein, ein Loslassen vom Alten, ein Wille zur Rückkehr und eine Hoffnung für einen Reset. Hast du diese Hoffnung? Welche Fragen stellst du im Augenblick? Dir, der Gemeindeleitung, an die Gemeinde? Sind es Fangfragen? Sind es Hoffnungsfragen? Sind es ehrliche Fragen? Macht euch doch bitte mal Gedanken über eure Fragestellungen. Wie fragt ihr, wenn ihr Antworten hören wollt? Und mein dritter und letzter Gedanke: Nehemia übernimmt nicht nur Verantwortung, er stellt nicht nur Fragen, sondern er übernimmt auch geistliche Verantwortung. Und deshalb habe ich diesen dritten Punkt mal Sofortmaßnahme genannt. Und das müssten auch wir uns mal fragen: Welche Sofortmaßnahme können wir ergreifen? Was kann man tun, wenn man ein paar tausend Kilometer vom Krisenherd entfernt weg ist? Was kann man tun? Was könnt ihr jetzt zu Hause tun? Und wisst ihr, was Nehemia macht? Er zeigt sein Herz. Er zeigt seine Gefühle. Er zeigt sein Wesen. Er macht sechs Dinge, sechs Sofortmaßnahmen im Vers 5, 5 und 6. Es sind geistliche und seelsorgerliche Maßnahmen, hört mal hin. Er hört, er setzt sich, er weint, er trägt Leid, er fastet und er betet. Er macht sofort, was er kann. Er sitzt nicht in Susa und wartet ab. Und wenn wir das Gesamtpaket sehen, was er hier macht, dann kann man einfach nur sagen, in dieser Situation gibt er seinen Körper hin. Sein Ohr. Er setzt sich hin, er nimmt Platz, er geht in die Stille. Er gibt seine Augen hin, er weint über diese Situation. Er trägt tiefes Leid, Es ist kein Beileid für eine schon gestorbene Stadt, sondern er leidet mit seinen Brüdern. Und wisst ihr, wir leiden mit euch als Gemeindeleitung und vielleicht leidet ihr ja auch mit uns. Und er fastet. Wenn die in Jerusalem nichts zu essen haben, dann will ich auch fasten. Und zum Schluss betet er. Und wisst ihr, was er betet? Vers 6 und 7. Er betet nicht, dass Gott gleich alles ändert, sondern lest es mal nach. Was betet er? Wir haben gesündigt. Wir haben Übel vor dir getan. Mit so einem Gebet hätte ich nicht gerechnet. Er stellt sich unter die Schuld Israels. Warum wurden sie deportiert? Warum ist der Tempel zerstört? Es ist Gericht Gottes gewesen. Aber er ist Betroffener. Und er steht unter der kollektiven Schuld seines Volkes. Und was macht er? Er bittet um Vergebung. Ich wünschte mir, wenn wir auch solche Sofortmaßnahmen ergreifen würden. Hören. Was will Gott mit mir auch für den Neustart? Welchen Auftrag habe ich in der Stadtmission? Ich setze mich mal hin und bete und gehe mal in die Stille. Ich weine mal für meine Gemeinde. Ich will wirklich mitleiden unter der Situation. Wie geht es weiter? Wie wird es sein, wenn es wieder eventuell normal ist? Es wäre ja auch mal eine Idee, eine Fastengruppe einzurichten. Nicht nur zu tun, sondern zu fasten. Und vor allen Dingen zu beten. Ich schließe mit einem Satz von Bernhard Shaw. Die größte Sünde, die wir gegenüber unseren Mitmenschen begehen können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist absolute Unmenschlichkeit. Wir wollen nicht gleichgültig sein in unserer schwierigen Gemeindesituation. Der Herr segne euch. Amen. Thank you. Ich möchte noch mit uns beten und ein Gebet sprechen, noch einmal aus dem Buch von Antje Sabine Nägeli auf Seite 42. Überschrieben, still werden. Still werden will ich vor dir, mein Gott. Dir alles lassen, was mich unruhig macht. Den Mangel an Vertrauen, die Gedanken, die mich verfolgen, die Fesseln der Sorgen, meine inneren Kämpfe und Widerstände. Du bist der Friede, mitten im Sturm. Aus dir wächst mir zu, was ich brauche. Deine Nähe suche ich und sonst nichts. Dein Geist ströme ein in meine Herzensschale. Deine Schöpferkraft fülle mich aus bis in den innersten Raum. Dein Wille geschehe an mir, in mir und durch mich. Lasst uns noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.